SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Diesen Sonntag geht die Frankfurter Buchmesse zu Ende. Ich war die letzten Tage auf der Messe und ich habe wieder mal gemerkt, dass es eigentlich so drei große Themen gibt, die die Buchmesse immer beschäftigen. Zum einen natürlich die Literaturpreise, dann die Politik und auch das Geschäft. Ein gutes Geschäft werden die Verlage in der Halle 1.2 gemacht haben, denn diese Halle ist ganz neu und voller Bücher aus dem Genre New Adult. Wir haben uns dort umgeschaut. Preise wurden auch verliehen. Anfang der Woche der Deutsche Buchpreis, der ging an Martina Hefter und ihr Buch Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Mit ihr sprechen wir hier im Lesenswertmagazin. Und wir schauen mit SWR-Literaturchef Frank Hertwig auf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der wurde heute Vormittag verliehen und geht an die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum. Und nur mit sehr viel Polizeischutz konnte sich der italienische Autor Roberto Saviano über die Buchmesse bewegen. Die italienische Regierung hatte Saviano nicht zur offiziellen Gastlanddelegation geladen. Wahrscheinlich, weil er ein scharfer Kritiker dieser Regierung ist. Er war aber da auf Einladung seines deutschen Verlages. Und ich habe mit ihm sprechen können. Er hat sehr klare Worte gefunden zur Meloni-Regierung und vor allem davor gewarnt, dass Europa diese Regierung unterschätzt. Unser Gespräch hören wir gleich nach etwas Musik vom italienischen Jazzpianisten Stefano Bolani. Ich spreche mit Roberto Saviano, der wahrscheinlich gerade bekannteste Autor Italiens. Er ist vor allen Dingen bekannt geworden durch seine Bücher über die italienische Mafia. Sein letztes Buch handelt von dem Mafiajäger Giovanni Falcone. Guten Tag, buongiorno Roberto Saviano. Schön, dass wir uns sprechen.
Molto felice di essere qui.
Welche Eigenschaft, welche Charakteristik der Regierung von Giorgia Meloni würden Sie sagen, ist aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für die italienische Demokratie zurzeit?
Molte cose. La situazione sta andando verso una gestione autoritaria.
Viele Dinge. Es ist so, dass diese Regierung systematisch Leute angreift und attackiert und es so unmöglich macht, noch frei zu sprechen. Die Situation entwickelt sich hin zu einer autoritären Verwaltung innerhalb eines demokratischen Staates. Das Sicherheitspaket, das die Regierung ausprobiert hat, erschwert es beispielsweise zu protestieren und verhindert, dass man frei sprechen kann. Was die Intellektuellen betrifft, zum Beispiel das Meloni mich vor Gericht gestellt hat, da zeigt sich ein systematischer Angriff auf Intellektuelle, die sich exponieren, indem sie Stellung beziehen. Das versetzt die italienische Demokratie in Alarmbereitschaft.
Sie haben heute auf der Buchmesse gesagt, dass sich die Deutschen auch für die Schattenseiten Italiens interessieren und das hat Sie sehr gefreut. Aber würden Sie sagen, dass sich die Deutschen oder Europa im Allgemeinen auch für die Schattenseiten Melonis interessiert?
Bella domanda. I tedeschi per esempio dovrebbero guardare con molta attenzione la situazione italiana.
Die Deutschen müssen sehr aufmerksam die italienische Situation beobachten, denn es kann durchaus sein, dass die Zukunft Deutschlands so wird wie die Gegenwart in Italien. Und die Deutschen müssen sehr aufpassen, dass sie nicht in diese Richtung gehen. Europa unterschätzt die Regierung Meloni. Sie halten sie für eine einfache konservative Regierung. Dabei ist es eine rechtsextreme Regierung, die die Institutionen manipuliert. Europa muss also aufpassen, dass das nicht zu ihnen rüberschwappt. Im Moment hat Europa noch eine Zukunft, denn Italien zeigt, wozu die extreme Rechte fähig ist.
L'Italia sta facendo vedere cos'è capace l'estrema destra.
Die italienische Kultur und vor allen Dingen die italienische Literatur hat nach 1945 eine sehr klare antifaschistische Tradition. Wie gefährdet ist diese Tradition?
È molto in pericolo perché la strategia di questo governo non vuole portare chiaramente a una
Sie ist sehr in Gefahr, denn die Strategie dieser Regierung ist es, nicht den Faschismus in seiner Gesamtheit neu zu bewerten. Sie will antifaschistisch sein, denn antifaschistisch zu sein bedeutet, bestimmte Elemente aus der faschistischen Erfahrung zurückgewinnen zu können, ohne der Komplizenschaft bezichtigt zu werden. Sie nehmen einige Elemente des Faschismus und führen diese in die jetzige Gesellschaft, aber eben ohne, dass es dabei auffällt, dass sie faschistisch sind.
Giovanni Falcone wurde 1992 ermordet. Das war eine Zeit großer politischer Umwälzungen in Italien. Und 1994 war dann Silvio Berlusconi an der Macht. Hat damals etwas angefangen, dessen Ergebnis wir eben heute erleben?
Falcone ha cambiato il mondo, non è un'esagerazione. Se oggi è possibile dagli Stati Uniti all'India.
Falcone hat die Welt verändert und das ist keine Übertreibung. Denn wenn heute irgendwo in der Welt Strukturen von organisierter Kriminalität bekämpft werden, dann nach seiner Methode. Nur leider haben seine Methode und seine demokratische Strenge auch in der Justiz heute in Italien nicht sehr viele Erben.
Rigore democratico anche in magistratura non hanno avuto molti eredi.
Grazie mille per il vostro tempo.
Grazie a te, a presto.
Roberto Saviano haben wir hier eben im SWR Kultur Lesenswert Magazin gehört. Sein neues Buch Falcone ist bei Hansa erschienen. Und wir bleiben hier noch ein bisschen bei Italien und sprechen gleich über den umstrittenen Gastlandauftritt. Italien ist ein Sehnsuchtsort für viele Deutsche, sicher auch dank Goethe und seiner Italienreise. Diese Sehnsucht teilten bei der Eröffnung der Buchmesse auch einige Redner und Rednerinnen, wie etwa Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie hat minutenlang Namen von italienischen Autoren und Autorinnen vorgelesen, die sie begeistern. Italien ist das Gastland der diesjährigen Buchmesse und man würde wirklich gern über italienische Literatur sprechen und über die vielen Bücher, die zur Buchmesse auf Deutsch erschienen sind. Das Problem ist nur die italienische Kulturpolitik, die ganz im Zeichen der neofaschistischen Regierung von Giorgia Meloni steht. Darüber spreche ich mit der Italien-Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit Karin Krüger. Guten Tag, Frau Krüger.
Hallo.
Bei der feierlichen Eröffnung der Buchmesse, da sprach auch Alessandro Giuli, das ist Italiens neuer Kulturminister, ein enger Vertrauter Melonis. Er sagte in seiner Rede, dass er sich Harmonie und Eintracht wünsche und dass Italiens Gastland-Pavillon Heterogenität zum Ausdruck bringen solle. Nutzt Italiens Regierung die Buchmesse, um so eine softe, harmlose Seite ihrer rechten Regierung zu zeigen?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also Giuli war ja tatsächlich früher, gehörte er einer sehr rechtsextremen Bewegung an. Er ist dann angeblich gemäßigter geworden und wie Sie gesagt haben, er ist ein enger Vertrauter von Giorgia Meloni. Aber ich hatte den Eindruck, dass er, oder das ist auch etwas, was jetzt die italienischen Zeitungen nach und nach bemerkt haben, dass er eigentlich in dieser Rede Dinge gesagt hat, die gar nicht so offensichtlich waren. Also dieses, dass man auch Kritik aushalten muss, das ist bei vielen gut angekommen. Aber er hat ein paar Begrifflichkeiten verwendet, die in eine ganz andere Richtung weisen. Und zwar sprach er von dem mediterranen Licht und dem mediterranen Geist, von solarem Denken. Und das sind Begrifflichkeiten aus einem Diskurs, die von dem italienischen Philosophen und esoterischen Schriftsteller Julius Evola kommen, der in den Ideologien des Faschismus und des Nationalsozialismus sehr präsent war. Evola war auch ein enger Vertrauter von Mussolini und der hat diese Begrifflichkeiten verwendet. Und das ist natürlich, wenn man das nicht weiß, merkt man das nicht, dann wundert man sich ein bisschen. Und jetzt ist die Frage, warum hat er das gemacht? Also will er da verklausuliert nochmal sagen, wir haben unsere Wurzeln, die tatsächlich noch da sind, nicht vergessen? Oder was möchte er damit ausdrücken? Also da lohnt es sich, glaube ich, schon sehr wachsam zu sein.
Ja, diesen Moment hatte ich auch von, was sind das für Bilder, was bedeuten sie eigentlich? Total spannend, dass sie uns das eingeordnet haben. Das Motto, Italiens Gastland-Motto, ist ja verwurzelt in der Zukunft. Die Kulturpolitik unter Meloni, spricht sie so gern von Zukunft, weil sie sich eben abgrenzen möchte von der antifaschistischen Tradition in der Kultur, eben gerade in der Literatur, die es ja in Italien gibt?
Also Zukunft ist eigentlich ein Begriff, der tatsächlich weniger verwendet wird und es klang jetzt eher so ein bisschen auch wie ja, Marketing machen, also man redet eben von Zukunft, aber auch nicht zu sehr, weil Zukunft könnte dann ja auch schon gleich wieder zu progressiv klingen und das mögen Melonis Anhänger überhaupt nicht. Wurzeln mögen sie natürlich sehr gerne, nur die Frage ist, wohin führen diese Wurzeln? Und ich glaube, auch da ist es so ähnlich wie mit der Rede, dass man am Anfang dachte, das Motto ist irgendwie komisch. Viele haben sich in Italien drüber lustig gemacht. Aber jetzt, je näher die Buchmesse rückte, hatten dann auch viele das Gefühl, vielleicht soll uns da doch irgendwie gesagt werden, irgendetwas mitgeteilt werden, dass der Faschismus eben dann doch nicht so vergessen ist, wie man das oft glauben machen möchte.
Es gab bei dieser Eröffnungsfeier eigentlich nur eine einzige Stimme, die sich vor Julies Rede kritisch geäußert hat, nämlich der Frankfurter Stadtverordnete Nico Wenemann von der Partei. Er hatte während dieser Eröffnungsfeier aus dem Publikum den Minister dieser Meloni-Regierung kritisiert. Er hat nämlich gerufen, nach den Reden, also er meint die Vorreden von Claudia Roth, Ministerpräsident Boris Rhein, der Frankfurter Oberbürgermeister, nach diesen Reden einen Populisten einzuladen. Und dann hat eben Nico Wenemann den Saal verlassen. Und es gab eben keine kritischen oder direkten Worte von Kulturstaatsministerin Claudia Roth oder eben von Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein. Sie betonten in ihren Reden vor allen Dingen, wie wichtig unsere Demokratie sei. Hätten Sie sich da deutlichere Worte gewünscht?
Ja, ich glaube, das hätte nicht geschadet. Also das fand ich ein bisschen, war mir auch ein bisschen zu soft. Ich glaube, man hätte schon sagen können, dass man manche Entwicklungen mit Sorgen betrachtet, weil der Fall Saviano, die Nichteinladung Savianos, das hat so hohe Wellen geschlagen und das hat auch mit gutem Grund Wellen geschlagen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass da etwas Entsprechendes kommt. Also, dass man das mit Sorge sieht und hofft, dass es eine andere Entwicklung einnimmt, eine andere Richtung geht.
Hatten Sie denn Gelegenheit, jetzt während der Buchmesse mit italienischen Autoren und Autorinnen ins Gespräch zu kommen? Wie kommen die denn mit dieser Spannung klar? Also eine Regierung zu repräsentieren, hinter der viele eigentlich eher nicht stehen?
Ja, das ist, also ich habe mit einigen gesprochen, das ist tatsächlich nicht einfach für sie. Ich habe auch im offiziellen Pavillon moderiert und ich muss sagen, die Autorin, die ich dort moderiert habe, Giulia Caminito, Silvia Avallone, Annalena Benini, die Leiterin der Turiner Buchmesse, die waren absolut bereit, auch auf der offiziellen Bühne kritische Diskussionen zu führen. Also wir haben über die hohe Anzahl der Feminizide gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass Meloni keine Politik macht, die irgendetwas dagegen unternehmen würde, dass sie enttäuscht sind, über den Rechtsruck haben wir gesprochen. Natürlich auch über einiges Positive. Also das heißt, die haben sich jetzt keinen Maulkorb verpassen lassen, nur weil sie da auf einer offiziellen Bühne sind. Aber viele andere, mit denen ich gesprochen habe, die sagten auch, ihnen ist der Auftritt peinlich. Die fanden den Pavillon total rückwärtsgewandt und haben gesagt, genau deshalb protestieren wir, weil das nicht unser Italien ist. Und deshalb sind wir hier, um zu zeigen, Italien ist vielfältig und wir sind diese vielfältigen Stimmen. Und das fand ich sehr gut und auch sehr mutig.
Ich wollte, weil Sie gerade sagen, diese Distanzierung der Autorin, da ist mir eingefallen, es gab im April einen großen Aufschrei in Italien. Da war der Autor Antonio Scurati eigentlich eingeladen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Tag der Befreiung des Faschismus eine kritische und eben antifaschistische Rede zu halten oder einen Text vorzulesen. Und er durfte das dann eben nicht. Wie groß ist denn allgemein der Eingriff der italienischen Regierung auf die Kultur? Und in welchen Bereichen der Kultur zeigt sich dieser Eingriff besonders stark?
Also ich glaube, dass er tatsächlich am stärksten zu bemerken ist, was die Reihe angeht. Also man muss dazu sagen, das hat in Italien eine gewisse Tradition, dass wenn eine neue Regierung an die Macht kommt, dass die dann erstmal die Posten gerade in der Medien- oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ihren Leuten besetzt. Das haben auch andere Regierungen gemacht. Aber viele Italiener sagen, dass es so extrem, wie das jetzt passiert ist, tatsächlich vorher noch nie der Fall war. Das hat man gesehen. Und dann eben auch noch so direkte Zensureingriffe wie bei Antonio Scurati oder auch Roberto Saviano, dessen Sendung Insider. Das ist ein sehr interessantes Format, in dem er Mafia-Fälle dokumentarisch erzählt. Das war schon fertig produziert und ist dann einfach, ohne einen Grund zu nennen, ist das dann aus dem Programm genommen worden, also obwohl es schon fertig produziert war. Mittlerweile gibt es da sehr, sehr große Proteste, also gerade von den Familien von Mafia-Opfern, sodass das Rai 3 dieses Format dann doch gezeigt hat. Was wiederum auch, finde ich, total wichtig ist zu sehen, inwieweit Protest und Widerstand dann doch hilft, wenn solche Zensurversuche gestartet werden.
Insgesamt würden Sie sagen, dass die Literatur da vielleicht noch am widerständigsten ist von allen Medien und Bereichen und Formen der Kultur in Italien?
Ich glaube derzeit schon. Und ich finde das unglaublich gut, was da gerade in Gang gesetzt worden ist. Also tatsächlich durch die Nichteinladung von Roberto Saviano. Der Schriftsteller Paolo Giordano hatte dann diesen offenen Protestbrief initiiert, den immerhin 40 Schriftstellerinnen und Schriftsteller unterzeichnet haben. Auch teilweise Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in der offiziellen Delegation sind. Und ich habe den Eindruck, das ist so eine Art Erwachen, die da gerade stattfindet. Also dass man im Literaturbetrieb merkt, wir müssen jetzt überlegen, was für eine Rolle als Intellektuelle wollen wir spielen? Wollen wir engagiert sein oder nicht? Und Donatella Di Pietrantonio, die den Premio Strega gewonnen hat, den wichtigsten Literaturpreis Italiens, ist auch hier auf der Messe gewesen und ich habe ein Interview mit ihr gesehen, da sagte sie, wir können jetzt einfach nicht nur Bücher schreiben. Das ist gerade nicht der Zeitpunkt, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen, weil gerade passiert etwas und das wollen wir nicht. Und die Sache mit Saviano hat für uns das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war der Tropfen, der gefehlt hat und jetzt machen wir nicht mehr mit.
Karin Krüger, Italien-Korrespondentin der FAZ. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Italien ist nicht nur das Land großer Romane, sondern hat auch eine lange Comic-Kultur. Auch Umberto Eco war ein großer Comic-Fan. Schon als Junge hat er besonders gern amerikanische Superhelden-Comics gelesen und später dann viele Texte über Comics geschrieben. Über die Geschichte des Comics, ganz besonders über die Anfänge, hat jetzt der italienische Comiczeichner Alessandro Tota einen eigenen Comic gemacht. Die große Illusion heißt dieser Band. Und auch für ihn haben Comics mit der Zeit zu tun, in der Umberto Eco als Junge Comics gelesen hat, nämlich die 30er Jahre.
The 30s were a very interesting period in the history of popular culture.
Die 30er Jahre sind eine sehr interessante Zeit in der Geschichte der Popkultur. Die Popkultur ist gewissermaßen in den 30ern geboren worden. Vor allem Superhelden-Comics wurden von sehr jungen Künstlern gemacht, 18 oder 20 Jahre alt. Und die Leser waren kaum jünger. Es gab also keinen großen Abstand zwischen Lesern und Comicmachern. Und das war vor der Rockmusik vielleicht das erste Mal. Und Superhelden-Comics spiegeln genau diese Besonderheit und diese Zeit wider.
Superheroes are interesting because are the reflection of a very particular period.
Superhelden-Comics als Spiegel ihrer Zeit. Der italienische Comiczeichner Alessandro Tota hat einen Comic herausgebracht, der uns mitnimmt in die volle und reiche Geschichte der Comics der sogenannten neunten Kunst. Die große Illusion heißt dieser Band und er ist bei Reprodukt erschienen. Tja, und keine großen Illusionen über Russland macht sich die Historikerin Anne Applebaum. Ihr wurde heute der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Wir sprechen gleich darüber mit SWR-Literaturchef Frank Hertwig. Die amerikanische Historikerin Anne Applebaum hat es genau einen Zeitpunkt gegeben, an dem sie die Hoffnung verloren hat. Die Hoffnung darauf, dass es ein demokratisches Russland geben könnte. Am 20. Februar 2014 war das, als russische Truppen illegal über die Halbinsel Krim marschierten. Das sagte sie heute in der Frankfurter Paulskirche. Dort wurde ihr der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Die Laudatio auf die Friedenspreisträgerin hielt die Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa. Sie lobte Anne Applebaums Bücher als immens wichtig, denn sie seien sowohl aufklärend als auch vorausschauend. Über Anne Applebaum und ihre Arbeit als Historikerin spreche ich mit Frank Hertwig, Leiter der SWR Literaturredaktion. Hallo Frank.
Hallo.
Du hast dir die Verleihung heute angesehen. Ist Anne Applebaum eine gute Wahl für den Friedenspreis in diesem Jahr?
Ich glaube, sie ist eine sehr gute Wahl, aber sie schreibt sich auch ein in bestimmte Preisträgerkriterien der letzten Jahre. Also wir hatten ja, sie war ein bisschen umstritten, weil man natürlich sagte, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an jemand, der die Waffenlieferung an die Ukraine unterstützt, ja mehr noch fordert. Aber wir hatten ja in den Jahren davor, wir hatten Seri Chardin als Preisträger und wir hatten 2015 Navid Kamani, der auch damals schon, glaube ich, die Waffenlieferung gegen das Assad-Regime in Syrien gefordert hat. Also da hat sich was geändert, glaube ich, in der Wahrnehmung dessen, wofür eigentlich der Friedenspreisträger steht. Oft eben auch für Menschen, die sagen, wir müssen mit militärischen Mitteln einen friedlichen Zustand erreichen, in dem auch Freiheit eine große Rolle spielt. Und dieses Jungtim Freiheit und Friede ist, glaube ich, die letzten Jahre immer wichtiger geworden.
Anne Applebaum ist ja Historikerin, sie ist Journalistin und sie ist ein sehr politisch denkender Mensch, das klang ja eben schon an. Hat sich das auch heute in ihrer Rede gezeigt?
Ja, das war ganz interessant. Sie hat fast damit gearbeitet. Sie hat ja große Bücher geschrieben über die Nachkriegsgeschichte der Sowjetunion. Das berühmte Buch Gulag ist eines. Dann hat sie eins geschrieben, wie die Sowjetunion sich nach dem Krieg durchsetzt. Dann über die unglaublich schlimme Hungerkatastrophe in der Ukraine Anfang der 30er Jahre. Und da hat sie das am Anfang erzählt, sie auch als historische Themen behandelt. Und dann plötzlich 2014 mit dem Krimkrieg, mit dem Überfall auf die Krim durch das Putin-Russland, hat sich plötzlich ihre Wahrnehmung wieder geändert. Und sie sagte, alles, was sie gerade aufgearbeitet hatten, Gulag und alles, kam wieder. Also sie merkte plötzlich, Putin benutzt die eigene russisch-sowjetische Geschichte, um für die Zukunft zu lernen. Also sehr, sehr viele Elemente, die im Stalinismus etc. verwendet wurden, wurden eben im Putin-Russland wieder eingesetzt. Und plötzlich war das ganz aktuell und gegenwärtig.
Wie ordnen Sie denn diese politischen Themen ein? Also orientiert sie sich da auch nach dieser Unterscheidung links versus rechts?
Ich glaube, das interessiert sie gar nicht. Also ihre große Überschrift heißt Demokratie versus Autokratie. Ich habe auch gerade ihr neues Buch da, Die Achse der Autokraten. Das ist eigentlich ihr großer Gegner, wie sie umgekehrt sagt. Wir Demokraten sind auch die Gegner eben der Autokraten. Rechts, links interessiert sie nicht so. Man merkt es auch, als in ihrer Rede hat sie zum Beispiel Mussolini zitiert. Sie hat dann eben wieder auch den Kommunismus Stalin zitiert, was ja eigentlich eher ein linker Totalitarismus ist. Also da ist sie ganz unbenommen, ihr entscheidender Faktor ist wirklich Freiheit.
Die Deutschen sind ja sehr friedensbewegt. Das erleben wir hier ja gerade besonders wieder seit dem 24. Februar 2022. Also es gibt immer noch regelmäßig Friedensdemos in ganz Deutschland, gern mit Plakaten, auf denen steht Frieden schaffen ohne Waffen. Wie blickt denn Anne Applebaum auf den deutschen Pazifismus?
Also extrem kritisch. Also sie hat ihn in verschiedenen Varianten jetzt hier zitiert in der Rede. Sie sagt, er ist naiv und sie wirft auch der deutschen Politik der letzten Jahrzehnte vor, dass sie große Illusionen hatten gegenüber der Sowjetunion. Sie wirft der deutschen Politik gerade nach der Annexion der Krim von 2014 vor, eigentlich sich da Illusionen über Putin gemacht zu haben. Wir haben die Pipeline, Nord Stream 2 etc. Und sie sagt, wenn man da früher vielleicht eine Flagge gezeigt hätte und kritischer gewesen wäre, hätte man vielleicht diesen Krieg heute verhindern können. Aber den Pazifismus an sich, diesen Deutschen, den kritisiert sie sehr, weil sie einfach diese Behauptung nicht teilt, die Lehre aus der deutschen Geschichte wäre Pazifismus. Sie sagt eigentlich, die Lehre aus der deutschen Geschichte wäre gerade, sich jetzt einzusetzen. Und dann kommt es wieder eben zu dieser Verbindung, Freiheit und Friede sind eigentlich die zwei Dinge, die wir erreichen wollen. Also da ist sie extrem kritisch und man muss auch sagen, die Vorsitzende des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friedrichs, die ja eine Rede gehalten hat, hat eigentlich im Prinzip ihre eigene Geschichte nochmal nacherzählt, also sehr biografisch. Sie ist ungefähr gleich alt wie Anne Applebaum. Ich bin auch ungefähr gleich alt und ist sich mit sich selber sehr ins Gericht gegangen, weil sie eben nochmal die ganzen Abrüstungsgeschichten, Friedensbewegungen etc. nochmal kritisch unter die Lupe genommen hat. Also ich glaube, in dieser Generation der Babyboomer ändert sich, glaube ich, auch was bezüglich der eigenen biografischen Geschichte.
Frank Hedwig, Leiter der SWR Literaturredaktion, über die Friedenspreisträgerin Anne Applebaum. Frank, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und Applebaums neuestes Buch heißt Die Achse der Autokraten und ist bei Siedler erschienen. Der Friedenspreis beendet traditionell die Frankfurter Buchmesse an diesem Sonntag. Und eingeleitet wird die Buchmesse mit dem Deutschen Buchpreis, der am Montag verliehen wurde. Wir sprechen gleich mit der Preisträgerin Martina Hefter. Der Autorin Martina Hefter hat man die Überraschung angesehen am Montag im Frankfurter Römer. Dort wurde nämlich der Deutsche Buchpreis für den besten Roman des Jahres verliehen. 6 Finalistinnen und Finalisten standen auf der Shortlist und gewonnen hat dann das Buch Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Eben von Martina Hefter. Die Autorin und Performance-Künstlerin aus Leipzig habe einen klug choreografierten Roman geschrieben, so das Urteil der Buchpreisjury. Es geht in dem Buch um eine Performance-Künstlerin und Tänzerin aus Leipzig. Diese pflegt tagsüber ihren Partner, der ist nämlich an Multiple Sklerose erkrankt, und nachts, da chattet sie mit Liebesschwindlern, sogenannten Love-Scammern. Über diesen Roman und den Buchpreis spreche ich mit Martina Hefter und ich fange mit der naheliegendsten Frage an. Hey, guten Tag, wie geht's Ihnen?
Hallo, auch guten Tag. Oder hey, auch guten Tag. Mir geht's sehr gut, danke.
Wie war jetzt so die Buchmessenwoche für Sie? Sie haben nämlich bei der Preisverleihung gesagt, dass dieses Buch davon leben würde, von den Gesprächen, die Sie schon vor diesem Buchpreis geführt haben mit vielen Menschen, dass es quasi so eine Art zweiter Teil wäre, diese ganzen Gespräche. Und ich meine, auf der Messe ging das ja ordentlich weiter. Wir sprechen auch miteinander. Wie empfinden Sie das gerade?
Das empfinde ich immer noch sehr bereichernd und schön. Es erfordert natürlich so ein bisschen Durchhaltevermögen und Energie, aber nach wie vor erfahre ich immer noch so viele neue Sichtweisen auf das Buch und den Austausch darüber. Das ist etwas, was ich gerne mag, was ich genieße und worüber ich mich freue.
Hat sich denn Ihr Blick auf Ihr eigenes Buch nach diesen vielen Gesprächen irgendwie verändert?
Verändert hat es sich vielleicht nicht, aber er ist noch ein bisschen erweitert worden. Also viele neue Aspekte kamen dazu, die einem selber ja oft nicht so ganz bewusst sind. Oder die sind einem vielleicht bewusst, aber man hat die nicht so präsent. Und das ist eben das Schöne, dass so diese Reflexion über meine eigene Arbeit, die dann ja auch weiterführend eine Reflexion über die Produktion von Literatur oder von Kunst allgemein ist, finde ich halt sehr wichtig und auch bedingend für mein Weiterarbeiten.
Bei der feierlichen Eröffnung der Buchmesse, das war am Dienstagabend, da wurde das Thema Demokratie wahnsinnig hochgehalten und die Buchmesse wurde gelobt als Ort eben für den demokratischen, friedlichen Meinungsaustausch. Sie als Autorin aus Leipzig interessieren sich bestimmt und bekommen viel mit, auch die Lage in den Bundesländern im Osten, als auch noch der Bundestagswahl. Wie erleben Sie jetzt so diesen Austausch oder auch diesen Diskurs, Sie haben das ja auch kurz selber angesprochen bei Ihrer Eröffnungsrede, jetzt nach der Messe ist es dann eher so eine Art geschlossener Ort, erleben Sie das in Leipzig nochmal anders?
Beides, glaube ich. Es ist natürlich ein geschlossener Ort, wo auch erstmal, das ist ja eigentlich auch was Schönes, erstmal eine gewisse Euphorie und ein gewisser Trubel herrscht, wo man manchmal auch den Alltag vielleicht sogar ein bisschen ausblendet. Also in den Gesprächen, die ich jetzt hier so habe, überwiegt manchmal einfach auch die Freude, sich wiederzusehen. Aber dennoch habe ich schon das Gefühl, dass insgesamt schon auch viele politische Gespräche geführt werden. Sieht man ja auch an den Büchern, die sonst so auch präsent sind. Und auch ich hatte auch mit meinem Buch durchaus auch in dieser Hinsicht politische Gespräche oder Gespräche, die sich darüber drehten, wie wir unsere Gesellschaft zum Beispiel, also nur ein Beispiel, barrierefreier machen können und wie das ist, als ältere Frau in der Gesellschaft sich zu verhalten oder überhaupt die Sichtbarkeit von älteren Frauen nicht nur in der Kunst, sondern insgesamt und auch so dieses Thema unserer postkolonialen Gesellschaft zum Beispiel. Das waren durchaus Gespräche, die ja ein bisschen das auch berühren, was ich gesagt habe.
Genau, und das sind ja auch Themen in Ihrem Roman Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Sie haben es eben angesprochen, Barrierefreiheit. Die Hauptfigur Juno pflegt ihren Partner Jupiter, der an MS erkrankt ist. Eine Sache, die sie auch sehr mitnimmt als Angehörige, dieses Pflegen, dieses immer für ein Dasein. Und ein anderes Thema, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, ist eben die Rolle oder der Blick von einer älteren Frau in dieser Gesellschaft. Also Juno ist eine Frau, wahrscheinlich Mitte, Ende 50, man erfährt das nicht so genau. Und sie fühlt sich in ihrem Körper eigentlich wohl, aber beäugt sich auch selber schon oder beäugt sich quasi in bestimmten Situationen. Also das Altern der Frau und das Thema Pflege von Angehörigen, zwei der politischen Themen in diesem Buch. Wie war das für Sie als Autorin bei dem Schreibprozess, diese Themen da quasi mit zu verarbeiten?
Ja, die haben sich mir natürlich als dringlich und als wichtig eröffnet, weil ich die selbst als Autorin auch erlebe. Ich habe ja auch einen schwerbehinderten Mann, ich bin eine ältere Frau. Gleichwohl habe ich nicht versucht, das jetzt als eine Art Konzept herzunehmen und das dem Erzählen und der Geschichte überzustülpen. Aber ich glaube, indem ich diese Geschichte einfach erzählt habe, ist die Thematik von selbst drin. Und man kann natürlich dann gucken, dass sie sich nicht verliert, dass es nicht zu sehr im Privaten verschwindet. Aber ich glaube auch, es funktioniert nicht, wenn man sich vornimmt, jetzt einen hochpolitischen Roman zu schreiben und das mit aller Gewalt reinbringen will. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Dann würde die Literarizität ja natürlich vielleicht ein bisschen leiden oder liefe Gefahr zu leiden.
Wir haben gerade über die Themen gesprochen, die Juno praktisch tagsüber beschäftigen. Nachts beschäftigt sie auch etwas. Sie chattet nämlich mit sogenannten Love-Scammern oder Liebesschwindlern. Viele von ihnen sitzen in Ländern auf dem afrikanischen Kontinent und versuchen, vor allem Frauen im Westen, weiße Frauen quasi zu verführen und um ihr Geld zu bringen. Und sie freundet sich oder sie baut so einen Kontakt zu einem dieser Love-Scammern auf. Sie enttarnt ihn und dann kommen die so in den Austausch, chatten viel, schreiben viel. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie selber gemacht haben?
Ja, tatsächlich. Ich bin irgendwann so mit knapp Mitte 50 auch, habe ich immer mehr solche Anfragen bekommen, auf Instagram hauptsächlich. Und da wusste ich auch noch gar nichts über das Love-Scamming, aber ich habe es auch trotzdem nicht geglaubt, weil diese Anfragen sind tatsächlich sehr einfach durchschaubar, wie ich finde, und habe dann plötzlich irgendwann zufällig gemerkt, was es damit auf sich hat, und ich habe auch tatsächlich selbst Antworten gesendet, und das war aber nur eine ganz kurze Phase, dass das ein bisschen naiver Spaß war, und sehr schnell habe ich gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so lustig, auch dass ich zurücklüge, und ich habe auch viel recherchiert und habe gemerkt, dass sehr viele Fälle oder eigentlich fast alle Fälle gehen aus Ländern des sogenannten globalen Südens aus, und ich habe angefangen zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Wo kommt dieses Ungleichgewicht her? Dort entstehen Bedürftigkeiten, genau wie bei den älteren, meistens europäischen Frauen eben auch Bedürftigkeiten da sind oder entstanden sind. Das war so ein Ausgangspunkt. Und tatsächlich gab es auch diese Figur, die im Roman Benu heißt, ein junger Mann, mit dem ich dann über mehrere Monate hinweg ein längeres Gespräch geführt habe, also fast unter Klarnamen und realen Identitäten.
Sie haben gerade beschrieben, dass Sie irgendwann gemerkt haben, dass Ihnen auch so unwohl dabei wurde, als Sie quasi zurückgelügt haben. Und mit diesen Love-Scammern kann man ja eigentlich so sagen, Spielchen gespielt haben. Haben Sie da gemerkt, dass es auch eine Form von Machtgefälle ist oder von Macht, die Sie oder in dem Roman, der eben auch Juno fängt auch drüber an nachzudenken, was für eine Rolle sich da eigentlich begibt, dass es auch irgendwie so ein, haben Sie dann auch angefangen, über Machtgefälle nachzudenken?
Ja, sehr stark sogar, weil streng genommen, also ohne dieses Love-Scamming jetzt zu verniedlichen, das ist schon ein krimineller Akt, und es gibt auch genügend Frauen, die wirklich um ihre komplette Existenz gebracht worden sind, das darf man nicht kleinreden. Trotzdem bin ich als in diesen Lügen, wenn man davon erstmal ausgeht, bin ich in diesen Lügen ja diejenige gewesen, für die es eigentlich um nichts ging. Und streng genommen, für den Love-Scammer, der am anderen Ende sitzt, das konnte ich nicht wissen. Vielleicht ging es wirklich auch um seine Existenz, was natürlich den kriminellen Akt nicht rechtfertigt. Aber trotzdem, das war so ein ganz spürbar für mich ein Gefühl der Verantwortung, die ich dann doch hatte. Und ich habe das Machtgefälle sehr deutlich gespürt.
Und Sie verflechten all diese Themen wirklich sehr elegant und sehr mitreißend in Ihrem Buch. Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Sie haben dafür den Deutschen Buchpreis erhalten. Dieser ist mit 25.000 Euro dotiert. In dem Buch geht es auch um das prekäre Dasein als Künstler, als Künstlerin in dieser Gesellschaft. Also Juno als Tänzerin und Performance-Künstlerin lebt quasi von Projekt zu Projekt, von Fördertopf zu Fördertopf. Inwieweit ändert sich etwas für Sie jetzt angesichts dieses Buchpreises, der zum einen viel Aufmerksamkeit bedeutet, aber eben auch mit diesem hohen Preisgeld einhergeht?
Ja, das ändert sich natürlich schon. Jetzt muss ich erstmal keine Förderung mehr beantragen, wobei meine Arbeit in der performativen Szene, die ist immer mit Förderung verbunden, weil man da eigentlich nicht selbst, man mietet sich da kein Theater, und sondern man muss immer Förderung beantragen. Aber trotzdem hilft es mir jetzt auch, meine Texte weiterzuschreiben, verschafft mir eine gewisse Zeit. Und ich habe aber auch eine Verantwortung, die fühle ich schon sehr wohl, weil ich das auch natürlich, Stichwort Machtgefälle und Privilegiertheit, auch wieder sehe, dass ich dadurch wirklich in eine ganz große privilegierte Situation gerate. Und da geht es für mich schon auch darum, ob ich, ja, was ich mit dieser Verantwortung mache. Also ich habe zum Beispiel eine kleine Lesereihe in Leipzig in einem Kulturclub, und ich hatte schon überlegt, diese Lesereihe aufzugeben, weil ich es nicht mehr schaffe. Und da wollen wir auch bevorzugt Autorinnen einladen, die noch nicht so etabliert sind, damit sie auch ein Forum kriegen. Und das ist für mich ein ganz großer Ansporn, dass ich das jetzt auch doch weitermache, weil ich Ja, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen dazu jetzt berufen, mich auch wieder ein bisschen zu kümmern und auch was weiterzugeben vielleicht.
Sie haben in Ihrem Nachwort geschrieben, dass Sie auch diesem jungen Mann danken, mit dem Sie da gechattet haben. Gibt es eine Chance, dass er von diesem Preis erfahren wird?
Ich versuche das gerade. Das ist aber etwas für ein bisschen später, wenn ich auch mal wieder zur Ruhe komme.
Die Autorin Martina Hefter. Ihr Roman Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Frau Hefter, vielen Dank für das Gespräch und ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke und sehr gerne.
Am Besucherwochenende kannten junge Menschen nur ein Ziel auf der Buchmesse, die neue Halle 1.2. Eine eigene Halle für die wahnsinnig beliebten New Adult Bücher. In dieser Halle, da finden sich verteilt auf 8000 Quadratmeter Stände von Fantasy-Verlagen mit Namen wie Drachenmond oder Sternensand. Aber auch Self-Publishing-Autoren und Autorinnen stellen dort ihre Bücher aus und große Verlage wie Roverts Küss oder Piper's Everlove haben in dieser Halle einen Stand. Meine Kollegin Nina Wolf hat sich ins Getümmel gewagt und aufgeregte Fans getroffen.
Ich wollte eigentlich hier hauptsächlich zu New Adult.
Dark Romance.
Und Romance. Und Fantasy.
Ja, und Fantasy. Ja. Und Fantasy.
Ja, nix ist so unter Lia wahrscheinlich.
Freitagnachmittag. Viele junge New Adult-Fans warten vor der Halle 1.2. Im Vorjahr brachte die Menge die Messehalle regelrecht zum Überlaufen, meint Dr. Thorsten Kasimir, Pressesprecher der Frankfurter Buchmesse.
Wir haben im vergangenen Jahr schon gemerkt, dass an denjenigen Verlagsständen, die für diese Zielgruppe auch Angebote haben, der Andrang so groß war, dass wir ihn auf der verfügbaren Hallenfläche kaum noch gut organisieren und abbilden konnten.
Nach den Besuchertagen im vergangenen Jahr sah sich die Frankfurter Buchmesse mit scharfer Kritik konfrontiert. Nun soll mit der neuen New Adult Halle ein Raum für die junge Leserschaft geschaffen werden, der auch eine Bühne für Diskussionen, Lesungen, Signierstunden und interaktive Fanaktionen bietet. Das sei zielgruppengerecht gedacht.
Was man da beobachtet, ist eine junge Leserschaft, die sich nicht nur verhält wie Lesende, sondern wie Fans. Die suchen die Nähe zu denjenigen Autoren und Autoren, die sie gerne lesen und die sie bewundern.
Im Vergleich mit dem Angebot in den anderen Messehallen fällt auf, dass die Gänge im neuen New Adult-Bereich extra breit gehalten wurden. Es gibt ausladende Relax-Zonen und Sitzareale. Vieles läuft online. Für Signierstunden und Fantreffen gibt es ein neues digitales Warteschlangenkonzept. Publikumstickets gibt es nur vorab im Netz zu kaufen. Um die Stände, die einen besonders großen Andrang erwarten, ist viel Platz für das Schlangestehen eingeplant. Einer davon ist das Wonderversum. Die Münchnerin Jane S. Wonder ist Dark Romance Autorin, Verlagsgründerin und eine Größe in der Szene. Das Wonderversum betreut am Messewochenende ein 20-köpfiges Team. Wonder selbst ist gespannt, wie ihre Fans das neue Konzept aufnehmen.
Man wird sich auch dann bei TikTok diese Videos dazu ansehen können, was denn die Blogger jetzt für die Fachbesuchertage sagen und was die Leser dann am Wochenende sagen.
Die gigantischen Dimensionen sind symbolisch für den Erfolg des New Adult Genres. Ob Romance, Fantasy, Dark Romance, queere Liebesromane oder Romantasy. Die Nachfrage ist riesig. Die New Adult Community ist nicht nur auf der Suche nach Begegnungen mit ihren Lieblingsschriftstellerinnen, sondern auch nach den neuesten Trends. In vielen neuen Verlagsprogrammen vertreten Sports Romance, Liebesromane mit sportlichen Protagonisten. Besonders beliebt Eishockeyspieler als Love Interests.
Zum Beispiel letztes Jahr sogar war ich bei J.S. Wonder. Da habe ich mir auch ein Buch signieren lassen und jetzt möchte ich halt von der DC Odessa mein Buch signieren lassen.
Ja, also wir sind natürlich auch auf der Suche nach vielleicht einem signierten Buch oder einem schönen Farbschnitt, sowas, was man vielleicht nicht alltäglich auch bekommt.
Die kaufkräftige Leserschaft legt Wert auf besondere Messeeditionen ihrer Lieblingsromane oder auf schicke Farbschnittausgaben. Im New Adult Kosmos ist vieles auch eine Frage des geschickten Marketings. Das weiß auch Jane S. Wonder.
Man muss natürlich auch als Self-Publisher immer schauen, was sind die Trends, was ist das Marketing, gerade wenn man mit Social Media arbeitet. das macht, glaube ich, denke ich, jeder Influencer, jeder, der mit Social Media arbeitet, muss immer schauen, was passiert da eigentlich.
Mit der neuen Halle will die Frankfurter Buchmesse auch eine neue und jüngere Zielgruppe für den Buchmarkt gewinnen.
Man kann ja nicht mit dem Publikum, das schon seit 20, 30 und noch mehr Jahren zur Buchmesse kommt und treu jedes Jahr wieder da ist, sozusagen gemeinsam alt werden und dann war es eine schöne Zeit. Und dabei müssen auch wir als Frankfurter Buchmesse und wollen auch behilflich sein. Das gehört eigentlich zur DNA der Frankfurter Buchmesse, dass keine der anderen gleicht. Es passiert jedes Jahr irgendetwas Neues.
Trotzdem, ganz zur Publikumsveranstaltung möchte die Frankfurter Buchmesse nicht werden. Das sei nur eine der Säulen, die die Messe ausmachen. Auch ein wichtiges Element: das Literaturagentenzentrum, in dem mit Buchrechten gehandelt wird.
Und unsere dritte Säule bleibt ebenfalls ganz wichtig und wir werden sie nicht kleiner werden lassen. Wir sind eine Plattform für den demokratischen, freien Austausch, für Freedom of Speech, Freedom of Publishing. Hier werden die Debatten geführt.
Zurück in Halle 1.2.
Also wenn ich das Hobby Geld bekomme, wäre das geil.
In der Mitte der Halle ändert sich das räumliche Erscheinungsbild. Keine mit Blumen dekorierten Stände. Keine rosaroten Bücherwände, keine Drachen, keine Romantik. Ein großer Bereich für die schnörkellose Wissenschaft. Aussteller präsentieren hier Ausbildungsberufe und Studiengänge rund ums Buch. Die Betriebe nutzen den New Adult Hype, um die neuen Buchbegeisterten in der Branche zu professionalisieren.
Weil wir glauben, dass hier die alten Frauen und Männer, die hier eher zur Boomer-Generation gehören als zu diesen Millennials und Jüngeren, die Dinge, die da draußen passieren, nicht mehr gut genug verstehen.
Die räumliche Abspaltung des New Adult Angebots ist also nur rein praktisch gedacht. Im Geiste möchte die Frankfurter Buchmesse die verschiedenen Lesegenerationen näher bringen. Trotzdem, einige Romance-Big Player wie der Lix Verlag der Bastei Lübbe sind weiter in Halle 3 untergebracht. Egal wo auf dem Messegelände. Um die New Adult Community führt kein Weg vorbei.
Also wir haben schon gesagt, wird jetzt so regelmäßig jedes Jahr unser Ziel werden hier.
Sie kommt offenbar gut an. Die neue Halle 1.2 auf der Frankfurter Buchmesse. Nina Wolf hat sich für uns dort umgesehen. Tja, und in dieser Halle war die Laune gut. Das war nicht überall auf der Messe der Fall. Das hat mein Kollege Carsten Otte festgestellt. Wir sprechen gleich. Heute ist der letzte Tag der 76. Frankfurter Buchmesse. Allerhöchste Zeit also, ein kleines Fazit zu ziehen und über die Themen zu sprechen, die sonst untergehen auf dieser weltweit größten Buchmesse. Das mache ich mit meinem Kollegen Carsten Otte aus unserer SWR Literaturredaktion. Hallo Carsten.
Hallo.
Wir stehen hier auf der Freifläche der sogenannten Agora. Hinter uns sind neue kleine weiße Zelte. Meet the Author, also treffe den Autor, die Autorin. Eine Riesenschlange von jungen Menschen. Du hast dich da gerade umgeschaut. Was ist da los?
Für mich war es zunächst einmal interessant, dass es hier auf dieser Freifläche eine solche Menschenansammlung gibt. Das ist völlig neu. Das heißt, die Messe findet nicht nur in den Hallen statt, sondern tatsächlich auch draußen. Es ist eine Signierveranstaltung. Ich bin dann mal hingegangen und habe gefragt, welcher Star denn hier seine Bücher signieren lässt. Es war Lauren Roberts, habe ich bislang noch nie gehört. Und zwar geht es um ihren Roman Powerless. Und ich habe mich aufklären lassen, in Powerless heißt die Hauptprotagonistin Payden und die, der Titel legt es nahe, hat keine Macht. Und sie wird verfolgt von all jenen, die Power haben. Wir haben es also ganz offensichtlich zu tun mit einer Art neuer Fluchtgeschichte, denn diejenigen, die die Macht haben wollen, die Machtlosen auch eliminieren. Also eine dramatische Geschichte, in der dann auch ein Prinz eine Rolle spielt, und mehr wollten sie mir aber auch nicht verraten. Interessant ist, die Leserinnen und Leser, die mir mit glühenden Augen erzählt haben, fanden es auch völlig unproblematisch, hier 2 Stunden sich anzustellen, um dann das Selfie und die Unterschrift zu bekommen.
Auch total spannendes Thema, ein Roman also, wo es um Macht geht, um Macht und Machtkämpfe geht es ja auch da draußen in der großen weiten Welt, die ja weiterläuft, während hier die Buchmesse stattfindet. Das kann man ja manchmal so ein bisschen vergessen zwischen den schönen Büchern und den schönen aufwendig gestalteten Buchmesseständen. Du hast dich auch in der Messehalle mit dem Ukraine-Stand umgesehen. Der russische Angriffskrieg geht unvermindert weiter mit voller Härte. Die Ukraine hat aber dennoch hier einen großen Stand auf der Buchmesse. Was hast du dort gesehen?
Ich bin zu vielen Veranstaltungen gegangen, wie ich das seit 2022 mache. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass ich als deutscher Journalist fast alleine bin an diesem ukrainischen Stand. Damals, als dieser Konflikt gerade ausgebrochen war, gab es Fernsehkameras. Die ganzen Printjournalisten waren vor Ort. Mittlerweile ist das natürlich, das ist auch verständlich, aufgrund all der anderen Konflikte, siehe Nahost, ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber das ist grauenhaft, weil wir haben es ja hier zu tun, nicht nur mit einem ganz schlimmen und blutigen Konflikt, sondern eben auch mit einem Angriff auf eine Sprache, auf eine Kultur. Und das konnte man ganz gut sehen. Gerade eben gab es eine Lesung von Sofia Androchowitsch, die ihre große Trilogie über die Geschichte der Ukraine, das sind 3 Bände, insgesamt fast 1000 Seiten, vorgestellt hat. Und sie taucht ein in die neuralgischen Phasen der ukrainischen Geschichte. Da geht es immer wieder darum, dass dieses Land mit dieser Kultur eben vernichtet werden sollte in den 20ern durch die Bedrohung der Sowjets und so weiter und so fort. Sie hat 3 Frauenfiguren, die sie durch die Geschichte zieht, und das Besondere ist, dass sie es tatsächlich schafft, in diesem Roman das alles anzubinden auch an die Gegenwart. Also wir haben es im Grunde genommen mit einem großen literarischen Wurf zu tun. In Deutschland hat man jahrelang den Wenderoman gesucht. Ich glaube, dieses Madoka-Epos ist genauso etwas für die Ukraine.
Also Bücher wichtig, um an die Geschichte, an die Kultur eines Landes wie der Ukraine zu erinnern. Ein anderes großes Thema da draußen in der großen weiten Welt ist der Nahostkrieg. Eine Nachricht hat ja gerade für Furore gesorgt. Diese Woche hat das israelische Militär den Hamas-Führer Sinwar eliminiert. Er war der Hauptverantwortliche für den Terrorangriff am 7. Oktober. Ist der Nahostkrieg Thema hier auf der Buchmesse?
Ja, nur am Rande. Das war im vergangenen Jahr vollkommen anders. Es gibt einige Veranstaltungen, die so gewissermaßen eine Art Update versuchen, zu diesem Thema abzubilden. Aber mein Eindruck ist eher, und das ist auch ein bisschen die Enttäuschung in diesem Jahr, dass die Frankfurter Buchmesse eben nicht der Ort ist, an dem sich gesellschaftliche Konflikte widerspiegeln. Es ist eher so ein bisschen so, dass jeder in seiner Lieblingsblase ist. Man fühlt sich wohl, man spricht mit denjenigen, die sowieso einer Meinung sind. Und das ist auch ein Problem für die Zukunft der Frankfurter Buchmesse, die ja immer sagt, das ist ein Fest der Meinungsvielfalt, konnte ich nicht ganz so feststellen.
Also die Buchmesse schaut, deine Beobachtung, wenig nach draußen oder kommt wenig ins Gespräch. Wie schaut sie dann ins Innere der Buchwelt? Also es gibt ja einige Themen, steigende Kosten, die Zukunft von KI, wie wirkt sich KI auf Übersetzungen aus? Das beschäftigt die Menschen hier in der Buchbranche auch. Bist du da ins Gespräch gekommen? Ist das eher so ein düsterer Blick oder werden hier vielleicht auch irgendwie Lösungsansätze gefunden, gesucht?
Wenn man mit den Verlagsmachern spricht, dann bekommt man schon mit, dass viele, viele Leute Angst haben. Wir haben es zu tun mit einem gravierenden Strukturwandel. Der betrifft nicht nur die Kosten für die gedruckten Bücher, sondern zeigt auch, dass das, was mal sehr stark war, nämlich die klassische Belletristik, immer weniger Leser findet. Es ist so, dass die Umsätze relativ stabil bleiben, was aber damit zu tun hat, dass die Kosten auch für die einzelnen Bücher viel, viel teurer geworden sind und dass es ein Segment gibt, nämlich Romantasy, New Adult, wir haben gerade darüber gesprochen. Das ist ein Bereich, der enorme Zuwächse zu verzeichnen hat, aber alle anderen, also die Randbereiche, die früher mal mehr als das waren, die haben zu kämpfen, und es gibt immer weniger Sendeplätze für Literatur, wir alle wissen das, es gibt weniger Rezensionsplätze, die Literatur, die Bücher überhaupt, so ist mein Eindruck, hat es zunehmend schwerer, Plätze der Reflexion zu finden. Und was das aber mit einer Gesellschaft macht, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Die Vorsteherin des Börsenvereins hat, wie ich finde, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir einen Bildungsnotstand haben, dass immer weniger Kinder in der Lage sind, Texte sinnerfassend zu lesen. Und Lesen ist nun wirklich mal die Voraussetzung dafür, um dann später auch über beispielsweise Politik zu diskutieren, wenn man nämlich die komplexen Zusammenhänge nicht mehr begreift, wenn man nicht mehr in der Lage ist, mit Figuren mitzugehen, dadurch auch Empathie zu üben, dann geht ein kulturelles Kapital verloren und das ist dann auch wirklich dramatisch.
Mein Kollege Carsten Otte aus unserer SWR-Literaturredaktion. Carsten, danke dir für den Überblick zu dieser Buchmesse.
Gerne.
Montag ist eine Studie des Statistischen Bundesamtes erschienen und die hat mich stutzig gemacht. Sie hat nämlich gezeigt, dass wir uns täglich immer weniger Zeit zum Lesen nehmen, ganze 5 Minuten weniger am Tag als noch vor 10 Jahren. Stattdessen schauen wir mehr Fernsehen. Als ich diese Studie gelesen habe, da habe ich mir gedacht, es gibt doch einen Ort, den wir täglich oder vielleicht sogar mehrmals täglich aufsuchen und der für seine Stille bekannt ist und wo man doch eigentlich diese ein paar Minuten Lesezeit ganz gut wieder einholen könnte. Ich habe also die Menschen auf der Buchmesse gefragt, was ihre perfekte Klolektüre ist.
Meine perfekte Klolektüre.
Bücher kommen mir an diesen Ort nicht.
Tatsächlich mache ich gern so Dokus. Ich lese tatsächlich weniger. Ich versuche Rätsel zu lösen.
Ich glaube, es besteht mit dem Wasser einfach die Gefahr, dass die Seiten nass werden. Es ist vielleicht einfach nur Urangst, dass das Buch ins Klo fällt. Vielleicht ganz psychoanalytisch zu erklären. Oder irgendwelche Kindheitsgeschichten vom Monster im Klo. Ich weiß es nicht.
Aber ich weiß tatsächlich, dass meine Tochter, die ist 5 Jahre alt, die nimmt tatsächlich immer Wimmelbücher mit, weil da kann man sich sehr gut entspannen, quasi auf die einzelnen Seiten konzentrieren.
Tatsächlich lese ich auf Toilette nicht.
Ich glaube, ich würde einfach mein Kindle mit aufs Klo nehmen, tatsächlich.
Ich habe das noch nie so richtig verstanden.
Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, mein Kindle mitnehmen und dann könnte ich, je nachdem, wie lange ich brauche, einfach wechseln von meinen Büchern.
Die paar Minuten, die ich auf der Toilette verbringe, die kann das Buch auch warten.
Ja, ich lese auch eher im Bett, aber ich erinnere mich, meine Tante früher hatte auf dem Klo immer ein lustiges Taschenbuch, so Comics. Das war eigentlich immer gut, weil man weiß ja nicht immer, wie lange man dann da ist und Cliffhanger ist auch doof und dann konnte man eine kleine Story lesen und dann, ja.
Oh, ehrlich gesagt, lese ich da gar nicht so viel. Meistens schaue ich kurz aufs Handy. Das ist halt so eine Unsitte in unserer Zeit, ne?
Ich glaube, auf dem Klo sollte man sich mit den großen Fragen beschäftigen.
Auf gar keinen Fall, nee. Vor allen Dingen verbringe ich da auch nicht genügend Zeit, als dass ich das lohnen würde.
Deswegen würde ich irgendwelche Essays empfehlen, philosophische Essays, weil ich glaube, da hat man die Gelegenheit, gut darüber nachzudenken.
Nee, gar nichts. Nee, da bin ich für mich in meinen Gedanken.
Fantasy fände ich ganz gut, weil man sich so ein bisschen rausdenkt aus der Atmosphäre, wo man ist, aber sich trotzdem entspannen kann.
Ja, also mir geht es so mit Fitzek, weil er ja auch ganz viele Plot-Twists hat und ich kann Fitzek auch nicht aus der Hand legen. Und also würde ich dann auch nicht machen, wenn ich wieder aufstehe.
Wenn ich richtig informiert bin, dann ist Elvis sogar, glaube ich, gestorben, als er etwas gelesen hat auf der Toilette. Und deswegen würde ich dazu raten, gar nicht lange da zu lesen. Aber dann an vielen anderen Stellen, wie auf der Couch oder im Bett oder so, da kann man, denke ich, ein bisschen länger lesen.
Lesen auf dem Klo, etwas für die Mutigen unter uns. Ob und was sie auf der Toilette lesen, das haben mir Menschen auf der Frankfurter Buchmesse verraten. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag zur Frankfurter Buchmesse. Sie finden alle Audios, wie das Gespräch mit Roberto Saviano und mit Martina Hefter und natürlich die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD Audiothek und auf unserer Homepage swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel und die Pianomusik kam von dem Jazzpianisten Stefano Bolani. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Christine Hartauer und für heute sage ich Ciao. Thank you.